wieder anders. Der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhardt.
Ja, hallo, da sind wir wieder bei Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast. Mein Name ist Christine Eichhorn und ich sitze hier mit
Toni Bernhardt. Und wir sitzen heute wieder einmal nicht alleine. Wir haben heute einen Gast, Jens Schröter. Jens Schröter ist Theologe, ist Professor für Exegese und Theologie des Neuen Testaments sowie die antiken christlichen Apokryphen an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin. Vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute Gast zu sein bei uns.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich auf das Gespräch und bin gespannt.
Ja, wir haben viel vor heute. Wir beschäftigen uns nun schon seit geraumer Zeit mit Johannes R. Becher. Wir hatten oft uns gewundert. Becher ist öffentlich bekannt, vor allem als Verfasser der Hymne der DDR, als Kulturminister, als Kulturpolitiker. Und dann kamen wir immer wieder drauf, wie intensiv er sich mit Katholizismus, mit Bibel beschäftigt hat. Wir haben uns gewundert und wir haben uns eigentlich 20, 25 Folgen lang gewundert. Und dieser Verwunderung dachten wir, das müssen wir und möchten wir mit einem Theologen mal ein bisschen genauer besichtigen. Und deswegen war das große Bedürfnis gewachsen, mit dir sich darüber zu unterhalten. Und ich freue mich sehr, was wir heute alles besichtigen werden und beleuchten.
Ja, es ist ja die Religion immer wieder begegnet und eben interessanterweise nicht nur im Frühwerk, wo man es ja noch verstehen kann, sondern das zieht sich bis ganz spät in die 50er Jahre durch. Und deswegen haben wir gedacht, gucken wir uns heute auch mal so ein paar Passagen aus unterschiedlichen Werkphasen an, die uns zum Teil auch schon begegnet sind im Podcast. Was ist denn Ihr Verhältnis zu Becher, Herr Schröter? Kennen Sie den überhaupt?
Ja, ich kenne ihn insofern, er ist mir sogar von früher Jugend an vertraut, weil ich in der DDR in Ost-Berlin, wo wir jetzt auch sitzen, aufgewachsen bin. Und in der DDR Kulturpolitik spielte Johannes R. Becher ja eine wichtige Rolle. Von daher war mir der Name immer schon geläufig. Und es ist ja gerade schon gesagt worden, in erster Linie als Dichter des Textes der DDR-Nationalhymne, dafür war er natürlich sehr bekannt. Aber auch durch anderes, also durch Gedichte über Lenin oder über die Sowjetunion und anderes mehr. Er hat sich ja in den 50er Jahren sehr stark auf diese sozialistisch-kommunistische Welt eingelassen. Und was er an religiöser Sprache verwendet, an religiöser Terminologie und Metaphorik, kann man vielleicht sagen, ist ja dadurch imprägniert. Also es ist ja auch von seiner politischen Perspektive, von seiner politischen Haltung oder Überzeugung sehr stark beeinflusst. Aber wie gesagt, er ist mir als Dichter und Politiker schon seit langer Zeit vertraut, obwohl ich natürlich gleich dazu sagen muss, dass ich kein Experte für Johannes R. Becher bin und dass ich mich auch später nicht mehr mit ihm beschäftigt habe, sondern dann eben andere Wege gegangen bin, die mich dann eben in die Theologie geführt haben.
Und die führen jetzt zu Becher zurück,
ist doch genau, ganz lustig.
Ja, wir wollen aber nicht mit dem Politischen anfangen, sondern wir haben gedacht, wir gehen chronologisch vor und fangen eben mit dem Frühwerk an. Und zwar hatten wir, also wer es nochmal nachhören wollte, möchte gerne in den ersten Folgen uns ja das Werk angeschaut, das Becher so geschrieben hat, als er so 1920 war. Und da gibt es den Lyrikband Gnade eines Frühlings zum Beispiel, in dem wir mehrere Marienlieder finden. Und dann haben wir auch noch eine längere Prosadichtung aus dem Jahr 1913 mitgebracht, die De Profundis Domine heißt. Also auch das ist ja der Titel schon einschlägig. Und das sind so die Sachen, wo wir vielleicht als erstes mal draufschauen, bevor wir dann zu den später politischen Sachen kommen.
Ja, dann fangen wir an mit den Marienliedern. Becher hat nicht nur ein Marienlied geschrieben, sondern gleich mehrere und drei davon hören wir.
Marienlied. Brennend rüstet sich mein Mund dir, Maria, süßes Leben. Deine Kerzen grüßen und unsere Herzen dir ergeben. Sanft und gütig dein Gesicht, mütterlich und einer Blume gleich im stillsten Heiligtume meiner Seele liebstes Licht. Sanft und gütig, dein Gewand köstlich, doch in güldenen Spangen, noch verschlossen dem Verlangen meiner knabenfrohen Hand. Sanft und gütig, doch am End tröstlich in enthüllten Röten, tief erfüllt in den Gebeten dessen, der dich klar bekennt. Maria der Jugend. 1. Du bist wie ein Gesang, der durch die Nacht alle Nacht kommt, wie ein Gesang aus einem toten, doch offenen Mund. Ich kann nicht rühren an deine Lippen mehr, du, nur spüre im Atmen schwer deinen toten Mund. Blut um Blut perlt süß wie Weinen um dich zur Erde. Du, du, nur du. Du bist wie ein Gesang, der durch die Nacht alle Nacht kommt, wie ein Gesang aus einem toten, doch offenen Mund. 2. Oh, sie war schön. In ihrem Blick versank die blühende Welt. In ihrer Gnade blieb alles Irdische behütet, wie zum Dank des irren Traums, dem Ewigen bewahrt in Frieden. Und allen Schaden, den du erlitten, alles Leid, genoss ihr Blut erneut zu lichter Güte, dunklem Trost. Oh, sie war gut. So krönt ihr Heiligtum den schwachen Leib des armen Menschen und die nackte Seele. 3. Wie mag noch lieben, wer dich klar gesehen? Was kann vor deinem Bild bestehen? Was hat noch Anmut, was noch Sinn, du gute Himmelskönigin? O, all das Gute, das du mir getan, wo fass ich es an? Und trugst auf deinen wunden Lenden den, der dich bittend traf. Sprengeltest mit Zitterhänden rotes Licht durch seinen Schlaf. Und all das Gute, das du mir getan, wo fass ich es an? O, all das Gute, das du mir getan, ich verblute, ich sterbe dran. Maria! In dir seh ich kampfmatte Züge, bange Marienmutterpein. Wir müssen lang in Licht zerblutet sein, dann krönt ein Glaube unsere guten Siege. Maria, Mutter Gottes, holde Dame, o sieh, das Dasein ward geschändet. So ruf ich brünstig unter deinen Namen den Allerinnigsten, du Gottessamen, du frommer Trank, dem geilen Mund gespendet. Maria, Mutter Gottes, deine Falten vertieren und vergöttern jeden Mund und werden ewig recht behalten. Die im Tod Entschwundenen werden ewig neu gezeugt. Vor dir, dem neuen alten Symbol der Liebe, hat sich allein mein Stolz gebeugt. Dein Dank war meine Lust, mein Segen. Nun bist auch du des vollen Schoßes satt, des blassen Leids im Totenspiel der Hände. Doch dass sich matt die stummen Lüste weiß erregen, giert auf ein Lächeln, das tief Tränen hat, von Traurigkeiten ohne Ziel und Ende. In dir versenkt, Maria, liebes Bild, brennt unsere Menschheit, weh an Stolz und Schuld. Ob großen Tiefen hängt der Segen hohe himmelblaue Schild, mild, über allem grenzenlosen Tun, friedlich, glänzendes Ruhen.
Die sind schon eigenartig. Einerseits hat man so das Gefühl, gerade die ersten, man könnte sie vielleicht sogar als Gebete in der Kirche benutzen. Ich musste mich dann immer an die Maiandachten erinnern, die im katholischen Ritus ja im Mai immer üblich sind, diese Marienandachten. Aber die späteren erinnern dann doch eher an Demel und die würden dann in der Kirche vielleicht nicht mehr so geeignet sein, die dann in diese, ja, in diese erotische Dimension mit dem Gottessamen, wobei das natürlich auch was durchaus ja, ein religiöses Motiv ist, aber Wie würdest du diese Mariengedichte einordnen? Was haben wir hier vor uns?
Also es ist natürlich zunächst mal überraschend, weil Becher ja kein Katholik, sondern Protestant war und offensichtlich hier eine sehr deutliche Beziehung zu Maria und der Marienfrömmigkeit sich ausspricht, die man natürlich eher im katholischen Milieu suchen würde und nicht im protestantischen. Es ist auch im Protestantismus nicht verboten, mit der Figur von Maria etwas anzufangen. Aber natürlich wird sie nicht in der Weise verehrt, wie das im Katholizismus der Fall ist. Von daher ist das in dieser Sprache, die ja zum Teil schon fast als schwülstig zu bezeichnen ist, sehr intensive Marienfrömmigkeit, ist ein Ausdruck einer Art von Religiosität, in dieser Zeit jedenfalls, in der diese Gedichte entstanden sind, die offensichtlich sehr emotional geprägt ist, die einen sehr emotionalen Zugang zu der Figur der Maria hat. Das war für mich überraschend, das hätte ich nicht vermutet bei Becher, weil ich die Texte und die Art und Weise, wie er ansonsten agiert hat später, also in den 40er, 50er Jahren dann, das in dieser Art und Weise ja nicht mehr zum Ausdruck kommt. Also es gehört offensichtlich in eine frühere Zeit von ihm, aber da muss man schon sagen, ist es etwas, was eben eine spezifische Form von Zugang zu der Maria, der Gottesmutter, wie man eben sagen kann, erkennen lässt.
Ja, ich finde das interessant, ne? Also weil Becher zwar protestantisch war, aber in München aufgewachsen ist, insofern natürlich umgeben war von katholischen Menschen. Und da kann man natürlich auch wieder überlegen, ist das einfach nur der Einfluss der Umgebung oder ist es dann schon eine Art Rebellion gegen das Elternhaus, sich gerade eben nicht für das Protestantische zu entscheiden, sondern das viel bildgewaltigere, für Dichtung geeignetere katholische Inventar zu benutzen?
Das kann ich nicht entscheiden, aber ich würde es für naheliegend halten, dass er im bayerischen Kontext, wo er aufgewachsen ist, mit Marienfrömmigkeit in Berührung gekommen ist. Also das ist natürlich in diesen Gegenden, also in Süddeutschland, in Österreich und so weiter, kaum zu vermeiden, dass man dem begegnet. Und von daher scheint er ja eine spezifische Beziehung, also scheint ihn ja angesprochen zu haben. Er scheint eine Art Beziehung dazu aufgebaut zu haben. Ob damit eine Rebellion gegen das ja doch recht streng protestantische Elternhaus, aus dem er stammt, verbunden ist, weiß ich nicht. Das kann natürlich sein. Es ist zumindest für jemanden, der aus einem doch deutlich protestantisch geprägten Milieu stammt, in einer katholischen Umwelt auffällig, dass er sich in dieser Art und Weise dann äußert und dem offenbar ja offen gegenüberstand und sich sogar dazu hingezogen fühlte. Also das würde ich sagen, macht ja die Sprache dieser Gedichte deutlich, dass er sich dem irgendwie zugewandt hat, dass er sich dort hingezogen fühlte.
Interessant ist ja auch, wie hier verschiedene Rollen dieser Marienfigur ineinander gehen. Diese Maria hat einerseits ja die Rolle einer Geliebten, sie hat die Rolle einer Mutter, sie hat manches Mal die Rolle einer bösen Frau auch. Also es ist so eine multifunktionale Frauenfigur, die diese Maria hier annimmt. Da, glaube ich, geht er doch ein bisschen über das christliche Marienbild hinaus. Oder wie dockt das an? Oder wie kann man das in Einklang bringen?
Ich würde es auch nicht als eine im engeren Sinne von katholischer Marienfrömmigkeit inspirierte Art von Dichtung auffassen. Offensichtlich war diese Figur der Maria für ihn dazu angetan, mit ihr in verschiedener Art und Weise in Dialog zu treten. Was ja auffällt, ist, dass diese Gedichte immer direkte Anreden an die Maria. Also es sind ja keine Texte über Maria, sondern es sind ja deswegen, also wie vorhin schon gesagt, man könnte sie ja als Gebete auffassen. Er spricht Maria immer direkt an.
Eins hat sogar ein Ausrufezeichen nach dem Titel. Maria, Ausrufezeichen. Das ist der Titel des letzten Mariengedichts. Ja. Also auch grafisch und von der Punktion her ist diese Anrufung betont.
Ja, und das ist ja eine spezifische Art und Weise, mit Figuren, also mit biblischen Figuren, mit heiligen Figuren, auch mit biblischen Texten umzugehen. Also, dass man Gott oder in diesem Fall eben Maria direkt anspricht und sich damit, das ist ja anders, als wenn man einen Text über eine Figur schreibt, direkt mit ihr in Verbindung setzt. Und das scheint für ihn bei der Figur der Maria nahegelegen zu haben. Und diese verschiedenen Aspekte, die diese Gedichte umfassen, zeigen ja auch, dass er sich offensichtlich aus verschiedenen Stimmungen oder mit verschiedenen Anliegen an die Maria gewendet hat in diesen Dichtungen. Das ist schon interessant, dass die für ihn da, wenn man so will, eine Integrations- und Ansprechfigur war, mit der er solche verschiedenen Anliegen quasi in seinen Dichtungen bearbeiten konnte.
Gut, gehen wir mal weiter. Der frühe Becher hat ja nicht nur Marienlyrik geschrieben, sondern wir haben auch noch einen Text, der heißt De Profundis Domine. Und der ist von 1913 und den hat er später nochmal gekürzt und in seine expressionistische Sammlung Verfall und Triumph aufgenommen. Das De Profundis Domine, also ich kenne es vor allem von Oscar Wilde, was den meisten Menschen wahrscheinlich so gehen wird, aber das ist aus einem Psalm, ne?
Ja, das ist Psalm 130. Von daher ist auch dieses De Profundis, was ja in verschiedenen Kontexten vorkommt, auch im musikalischen und so, übernommen. Ne? Also aus der Tiefe ruf ich Herr zu dir, das ist die deutsche Übersetzung und das, die lateinische Fassung ist eben De Profundis Domine. Und da kommt das her, also es ist Psalm 130 und an diese Psalmeröffnung ist diese Dichtung in den verschiedenen Teilen angelehnt bei Becher.
Dann hören wir rein.
De Profundis Domine 1. Aus der Tiefe, Herr, rufe ich. Aus der Tiefe, die mein Schicksal geworden ist. Die tiefste Tiefe ist es, die ich nenne. Keine Sonne scheint. Kein Leben wacht. Man träumt. O, kalter Schlaf. Die Luft ist dünn. Blut steht starr. Die Welt ist klein. Gott ist nah. Wie kühl. Hier waltet streng in Schauern eisiger Ruhe der ewige Geist. Kein Blut dampft mehr. Ja, einst. O Hauch von Sonne und frischem rauchenden Fleisch. Ja, einst. Dolchstöße gruben sich in weiches Fleisch und gruben tief und wühlten rot. Ja, einst. Verruchte Arme schleuderten die Fackelbrände hoch, o so hoch. Vorbei. Drei Nächte ach, du meiner blassen Leiden feierliches Totenreich. Du meine kühle, blaue Gletscherwelt, o Atem Gottes, der mich kühl umweht. Hier kann ich Gottes treuem Vaterherz am nächsten sein. Die leblose Einsamkeit, der sternübersäte Nachthimmel, die Kühle der Natur, das Säuseln des Winds, das ermattende Röcheln aus der Brust der Sterbenden haben laut und dringlich die Majestät des Todes herbeigerufen. Nun kann ich ganz zufrieden, seltsam, gut und schuldlos trunken sein. Die laute Erde ruht vergessen, die tägliche Welt scheint in tiefe Schattenabgründe hinabversunken. Ich fühle mich leicht wie Äther, frei und wahrhaft glücklich erhoben. Der goldene Himmel blüht, das heiße ich Gott erleiden. Trommelschläge, Trommelschläge, Trommelschläge höre ich durch Nacht und Tag. Und doch ich weiß, diese Ruhe um mich ist tief und ganz vollkommen. Die Kerzen brennen immer noch. Der Altar flammt und blasser Marmor leuchtet. Es weht so kühl, es weht so kühl. Im Finstern hocke ich. Da ist es schwarz und überwachte Träume hocken da um mich. Mit fiebrigen, vergläserten Lauerkatzenaugen. Die sind ja stets zum schnellen Sprung bereit. Die Überwucherten, die haben viel an meinem schönen guten Tag zerfressen. Dort liegt ein Messer, immer noch. Und dort ein weißes. Dort zieht ein Rinnsal eingetrockneten Bluts. Und ist das nicht ein großer, großer Sarg da? Visionäre Träume von sonst nie geahnter Ungeduld erfüllen mich, bedrängen mich. Goldene Feuer lohen empor und umlichten furchtbar meine eisige Grabesnacht. Scheiterhaufen warten aufgerichtet. Hellebarden, Dolche blitzen, Trommelwirbel. Rote Lichter vor schmutzigen Bordellen flammen in blaue Liebesnacht. Breite, langgezogene, geschminkte Lippen, Geheul der zerschundenen Tiere. Rotgelbe Sonnen leuchten magisch empor aus dunklen Moortümpeln. Gefallene Engel, aufgerissene Menschenleiber. Beben, zittern, schluchzen, seufzen, stöhnen, Stallgeruch. Helle Rufe zu Kreuzzügen in fernste Wunderländer erwecken mich. Flagellantenheere kreischen. Feuersbrünste wüten, Stierkämpfe, Hetzjagden auf Wilde, Wüsteneien, die Pest erhebt ihr durchlöchertes Haupt. Ein Dogma, eine Tyrannis, grausam über alle Maßen beherrscht mich. Eine göttliche Fantasie belebt mich. Engel mit himmlisch verzückten Händen schweben hernieder. Weiße, blutbefleckte Knaben und Mädchenleiber in unsagbar süßen Verschlingungen und eine große rasende Orgie des Inzests. Und dies sehe ich oft in meinen Grabnächten, und es ist, als walle eine lange, endlose Schleppe über die schlafende Erde, dass die Wipfel der Wälder sich darunter erregen und erbrausen und die Gewässer der Erde wie Tautropfen am Saume jenes himmlischen Gewandes haften. Und ein Duft geht davon aus, wie von altem Blut und rotem Wein. Doch die Gestalt, die solches trägt, bleibt mir unsichtbar. Und oft dazu ein Riesendampfer versinkt. Tausende Angstschreie, Augen inbrünstig geweitet, hart wie Glas, verquollen, Zungen lang und schlaff aus hysterisch verzerrten Menschenmäulern, Eissplitter fliegen auf, Planken zerkrachen, Pistolen knacken. Langsam unerbittlich vergeht eine lichte Freudenwelt im schwarzen Weltmeer unter den himmlischen Triumphklängen einer traurigen, unendlich wehmütigen Streichmusik. Ein Instrument nach dem anderen erstirbt und Paris stiert durch Pulverdampf auf brennender Raubhütten, rot im rauchigen Abendhimmel. Ein Haus starrt. Aus vorsichtig geöffneten Fenstern, Mauerlöchern fallen Schüsse. Ungezählte Echos widerhallen. Ein Heuwagen naht, dahinter auf allen Vieren ein Mensch. Ein blutjunger Genieleutnant legt Dynamit. Heulender Aufruhr, Flammengarben spritzen. Die Wut einer Menge von Tausenden zerfetzt einen Leichnam, zerstampft einen Mörderschädel zu Brei. Dann stürze ich wieder jäh herab aus jenen ekstatischen, träumerischen Wallfahrten in jenes dumpfe, dunkle Bereich meines Hinbrütens. Spiele mechanisch mit den Händen oder tue sanft und blöde sonst etwas. Betrachte mich erstaunt und wie zum ersten Mal und wie aus tiefem Traum erwacht. Zähle an den Fingern meine Geliebten her. Oder die traurigen Abenteuer meiner geheimnisvollen Fahrten. Und wahrlich, ich müsste nicht der Sohn meiner Eltern sein, wenn ich beim Aufzählen meiner wilden Verruchtheiten und aufrührerischen Schandtaten heute noch zu einem Ende käme. Auch singe ich oft, oft stundenlang Kinderlieder. Müde bin ich, geh zur Ruh. Oder belehre die Wände eindringlich und verwarnend, was starrt ihr mit solch grauen, offenen, schwarzberänderten Augen in meine Grabesnacht? Seht, ihr armen Kreaturen, mich vernichteten die stürmischen Gewalten. Denn Geschlecht ist Not im ewig Schwanken. Mögen eure Kämpfe also sein. Doch im Tode grüßt euch mein Triumph. Die kühle Stille saust und schrillt und leuchtet, wie eine Rose blüht, wie eine Feuerrose blüht. Und Trommelschläge, Trommelschläge, Trommelschläge. Gegen Abend wird der rote, feurige Flammenzug wohl da sein. Millionen feuerrote Fahnen flatternd, rote Hände geneigt, brennende Lippen zerfetzt und kommen nahe mit brausender Sturmgewalt. Ihre feurige Gegenwart muss mein Tod sein. Erlösung, du, o Himmelfahrt! O alle die Nächte, o alle die Nächte, die ich durchirrte und die ich durchsuchte und die ich durchlitt, waren unendliche, brausende Schächte, in die ich, sausender Ball, mit Sturmgewalt dem sicheren Halt einer allmächtigen Hand entglitt. Nun winsele ich furchtbar durch die windige Nacht, in der der sündige Geist der großen Toten haust. Ich bin ein Hund, verlaust, aussätzig und voll ekler Niedertracht.
Ja, da ist guter Rat teuer. De Profundis vermutlich als Anlass, als Inspiration und dann geht's ab. Also das könnte eigentlich ein Becherroman sein. Bisschen Levisite klingt auch durch. Aber wie würdest du ausgehend von De Profundis, vom Psalm, diesen Text sehen? Was hat De Profundis, der Psalm, der wahrscheinlich Pate steht zu diesem Text, mit diesem Text zu tun?
Man kann davon ausgehen, dass Becher wusste, dass dieser Psalm eine relativ große Rezeptionsgeschichte hat. Er ist ja mehrfach in der Musik aufgegriffen worden. Und es gibt eben auch Dichtungen, ist vorhin schon erwähnt worden, Von Oscar Wilde, dieser berühmte lange Brief von Oscar Wilde, den er da aus der Haft geschrieben hat. Ist übrigens gerade eine neue Inszenierung hier im Berliner Ensemble. Und also es gibt eine breite Rezeptionsgeschichte dieses Psalms, die weit über den Psalm selber hinausgeht. Also der Psalm ist ja relativ kurz und der Inhalt des Psalms ist eigentlich, dass ein Beter aus einer Situation der Not, das ist eben dieses Motiv von De Profundis, also aus der Tiefe, mit der Tiefe ist eben eine Notsituation beschrieben, und dass er, der Beter dieses Psalms, sich an Gott wendet in dieser Situation und ihn um Rettung bittet. Und dann geht das über in dem Psalm in den Ausdruck der Hoffnung, dass Gott ihn und dann auch ganz Israel aus der Not erretten wird. Und diese Rezeption von De Profundis ist eigentlich gar nicht so stark auf diese Aussage des Psalms gerichtet, sondern stärker, dass man diesen Anfang, also eine Notsituation, zum Anlass nimmt, eben jetzt eine bestimmte Situation, in der man selber steht, zu beschreiben. So ist es bei Oscar Wilde ja auch, also in dieser Situation, in der er da eben verzweifelt im Gefängnis ist und so. Da steht das ja auch, also dass er diesen Titel dann aufgreift, steht ja da auch im Hintergrund. Und diese Schilderung bei Becher in diesen verschiedenen Teilen in dieser De Profundis-Dichtung ist ja im Grunde ein apokalyptisches Szenario, wenn man so will. Also er beschreibt da in ausführlicher Weise, was alles an schrecklichen Dingen passiert und einströmt auf die Welt und ihn und so. Und das zeigt ja so einen sehr starken Zug von expressionistischer Dichtung, die davon geprägt ist, eben ein furchtbares Ende, ein Untergangsszenario darzustellen und dieses eben, also diesen De Profundis-Titel gewissermaßen als Ausgangspunkt dafür nimmt. Also man kann das nicht als eine Interpretation des Psalms bezeichnen, das soll es ja auch nicht sein, aber es ist eben eine, sagen wir mal, eher lockere Anknüpfung an dieses Motiv des in der Tiefe in einer Notsituation Seins.
Er kommt hier nicht raus, habe ich so das Gefühl, eben weil du sagtest, man kann diesen Bechertext nicht als Interpretation des Psalms lesen, schon vermutlich auch deswegen, weil diesem Beter ist keine Rettung beschieden. So habe ich den Eindruck im Bechertext.
Ja, es ist ja auch kein Ausdruck von Hoffnung, dass irgendwoher, ja, also entweder aus der göttlichen Kraft oder aus einer Veränderung der Weltsituation oder irgendwoher, eine Hoffnung kommt darauf, dass sich diese Situation verändern wird, sondern der Text ist ja darauf konzentriert, diese schrecklichen Dinge sehr ausführlich auszubreiten. Also es erinnert ja eher an ein Gemälde von Hieronymus Bosch oder so, als an einen Psalm, der die Hoffnung auf Gott zum Ausdruck bringt.
Ja, das stimmt. Das ist auch, glaube ich, auch das Expressionistische, ne? Dieses Untergangsszenario wirklich auszufalten und dann auch auf eine rätselhafte Weise auszufalten, weil man sich ja dann fragt, was will er denn dann mit Paris? Und dann gibt es diese Stelle, wo ich jetzt auch ein bisschen lachen musste, wo er ja sagt, ich bin Kind meiner Eltern und deswegen kann ich gar nicht die ganzen Untaten aufzählen, die ich schon alle hatte. Also da fragt man sich, denkt man über die Identität dieses Sprechers nach. Das sind alles so Elemente, die irgendwie in Summe recht rätselhaft sind. Ja?
Ja, also er benutzt das ja offenbar, um seine eigene Situation und auch die, sagen wir mal, Lage, in der er lebt, ja, die Situation, in der er sich befindet, sehr drastisch mit vielen Bildern, also sprachlichen Bildern, auszumalen. Das ist ja offenbar der Sinn dieser Dichtung. Also er will irgendwie die Situation der Welt und seine persönliche Situation in sehr grellen Farben darstellen und als eine sehr ja, problematische und im Grunde hoffnungslose, muss man sagen, Situation darzustellen, die dem Untergang geweiht ist oder die auf den Untergang zuläuft. Also deswegen habe ich apokalyptisch gesagt. Ja. Also eigentlich etwas, was auf ein schreckliches Ende zuläuft und man kann nicht erkennen, wo eine Veränderung herkommen sollte. Und das ist in dem Psalm natürlich anders. Also von daher würde ich sagen, ist die Verbindung zu dem Psalm daran gebunden, dass er eben diese De Profundis Formulierung zum Ausgangspunkt nimmt. Und deshalb würde ich auch denken, dass er da in dieser Rezeptionsgeschichte steht. Denn das ist häufiger so, dass genau dieses Motiv als Ausgangspunkt genommen wird, um dann eben sich in andere Gefilde zu bewegen.
Glaube ich auch. Also Becher wird sicher nicht neben die Bibel studiert haben, um dieses Werk zu schreiben, sondern der hat eher das aufgenommen, was eben im Theater, in der Musik, wo auch immer, ihm so begegnet ist in seiner Zeit.
Ja, genau. Also das würde ich ganz stark annehmen. Ich meine, dass er diesen Text von Oscar Wilde kannte zum Beispiel, ist ja möglich.
Ja. Sehr wahrscheinlich, ja.
Und von daher denke ich, dass das eher so ist, dass er eben diese Formulierung De Profundis zum Ausgangspunkt genommen hat, um eben dann diese Dichtung zu entfalten. Wie gesagt, man kann das nicht als eine Interpretation des Psalms auffassen. Man kann ja fragen, inwieweit er den Psalm überhaupt dabei im Hintergrund hatte oder ob sich das auf diese Formulierung nur beschränkt.
Ja, das Interessante an dem Text ist ja auch, hier sieht man auch so ein bisschen dann später das Schwanken, das immer da ist, soll das Religiöse jetzt drin sein und stark sein oder nicht, weil in der Fassung von 1914, die ich ja vorhin schon erwähnt habe, wo er den Text kürzt, nennt er ihn nicht mehr De Profundis Domine, sondern nur noch De Profundis. Das finde ich interessant, dass er dann das Domine wegnimmt.
Ja, das ist ja bei Oscar Wilde übrigens genauso, dass bei dem Psalm ist das natürlich ganz wichtig, ja? Also dass das eben heißt De Profundis Cantavi a te Domine, also aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Ja? Das ist ja da der Sinn dieses Psalms, dass der Beter eben zu Gott ruft und sich an ihn wendet. Ja? Und das ist bei dieser Art von Rezeption natürlich nicht mehr der Fall, sondern da geht es darum, eine Notsituation oder eben eine schreckliche Situation, die man wahrnimmt, für die Welt und sich selbst zu beschreiben.
Mehr um den Ruf geht's aus der Tiefe. Also ja. Der Ort spielt eine wichtige Rolle, Tiefpunkt und der Ruf von dort, der Schrei gewissermaßen, fast der expressionistische Schrei.
Ja, genau. Ja.
Wir haben noch ein Stück aus De Profundis, das wir einspielen.
6. Du enteilst mir schwere Nacht. Schon bist halb du, heller Tag, erwacht. Kalt sinkt Stern um Stern, Glocken läuten fern. Goldenes Feuer, blauer Morgenschein. Herz, bald sollst du geborgen sein. Aus der Tiefe, Herr, rufe ich. Aus der Tiefe, die mein Schicksal geworden ist. Ich habe mich um alles Menschliche ehrlich und heiß bemüht. Seht meine Laster, meine Gebrechen. Meine schlimmen Gebresten, ich habe Gott erlitten. Nun, du überdeckst mit roten, schlagenden Flammenfahnen deinen liebsten Helden, der als Kämpfer und als der Zerrissenste lebte, doch der als Sieger und als Vollendeter fällt. Du übertust ihn mit einem duftenden Flor himmlischer Freudenlieder. Mit dem Kranz der leuchtendsten Gestirne umgibst du ihn. Ihn, der nackt war, ihn, der an seiner Nacktheit litt, du verhüllst ihn. Die Flammen, die auf mich eindringen, mich glühend und heiß bedrängen, wandeln sich in rauschende, wild flatternde Ströme purpurnen Weines und wallenden Blutes, die ich gierig in mich hineintrinke. Trink, es ist ja nur Wein, trink ihn zur Neige. Mehr als Wein, es ist mein einsamstes Leid, nicht in mir, nicht in dir zur Erlösung meiner irdischen Qualen gelangt. Trink, es ist ja nur Wein, trink ihn, mein Leben. Trink ihn, Geliebte, es ist ja nur Wein. Doch tiefer denn alles. In ihm funkelt die Sonne, Spiegel der Sterne des Monds, Abglanz des Alls. Traumschein des Ewigen, Lippen Gottes. Trink, es ist ja nur Wein. O, wär es mein Blut, Wär es mein Herz, o wären es jubelnde Ströme, schlösse den Mund auf ewig ein einziger Kuss, der von den blühenden Lippen Gottes käme. Ewige Liebe du, Licht der Lebendigen. Schatten umrissen droht der glühende Schlund letzten Verhängnisses voll im Antlitz des Todes. Nur im Bann des strahlenden Leibes, nur in der Kraft des Sehnsuchtgedankens kehrt das Heimweh über die Städte der Erde zu den Gefilden der Heimat selig und klar. Sieh, eine Seele verblutet, eine Seele entfacht blutige Leuchten in den Stürmen der Nacht. Gellende Jubel, so schreien geängstigt die Glocken, wo nur Verderben die menschliche Hoffnung birgt. Heilige Himmelfahrt du! Im Brausen des Feuers tiefste Ergriffenheit und wie ein Segen von Gott kindliche Trauer im flackernden Taumel des Herzens. Heilige Himmelfahrt du, die Toten erwachen, ihre Macht, die lebendiger ist als menschlichen Sinnen je nur verständlich. Die gnadlos walten, heilige Himmelfahrt du, einer der reinsten, die je auf dem Wege zu Gott die Hände erhoben. Sende die Engel des Friedens gütig herab, dass die Marter der Zeit und unsere Leiden golden verklärt an deinem Herzen entruhen. Sieh, wie diese glühenden Flammenschwerter schlägt unsere Inbrunst zu dir, Gott, ewige Liebe du, Licht der Lebendigen. Sende die Engel des Friedens gütig herab. Wenn unser Leib zu Asche, sende die Engel herab. Vater, sende die Engel herab. Kommt. Gebt den Abschiedskuss, o Brüder, Schwestern, den Entschlafenden. Leb wohl, Geliebte, liebste du, tief erstarrt in deinem Blute du, leb wohl. Meine Kleider habe ich abgelegt und bei dir gelassen, meine Wanderschuhe habe ich abgestreift, den Staub der Erde habe ich von mir getan. Mit deinen Tränen hast du meine Füße gewaschen, mit deinem irdischen Blute hast du mich vom Schlamm der Erde reingebadet, hast mein Herz benetzt. Ich hatte Hunger gehabt, du hast mir zu essen gegeben. Ich hungerte oder ich dürstete. Du erfrischtest mich mit Speise und Trank. Ich bin müde gewesen. Du hast mir eine Lagerstätte bereitet. Ich bin traurig gewesen. Der helle Klang deiner Stimme hat mich erfreut. Meine Heimkehr führe die Versprechung, die Hoffnung aller Schmerzen und Leiden, den schönen Tag über die Erde herauf. Hochzeit, Hochzeit! Unsere Körper sind zertreten, unsere Seelen sind zerschlagen. Himmlische Räume, himmlische Räume. Dort werden Blumen blühen, herrlich wie auf diesen Erdenauen. Ewige Sonne wird uns leuchten, ihr Licht wird uns auf singenden Pfaden durch blumige Gelände leiten. Eine milde Hand wird uns führen. Kein irdisches Leid betrübt uns, keine Müdigkeit wird unsere Körper befallen. Wir sollen gesättigt werden. Leicht und frei werden uns über unermessene Länder englische Schwingen tragen. Unter großen, rauschenden Schattenbäumen werden wir ruhen, unverdrossen und munter. Wo kräftige Quellen sprudeln, wo herrliche Blumen aus tiefen, duftigen Talgründen auferblühen, wie Harren der himmlischen Welt. Hoch, begrenzt von aller Traurigkeiten, goldenem Schein umsternt, weit über diesem Erdenland sah ich, wie dein armer Leib in allen Herrlichkeiten Gottes jubeltönend aufschlug und erstand. Dein irdischer Leib, dein armer, entstellter, missbrauchter Mädchenleib. In jenem anderen Reich wird er zu blühen anfangen, sich wandelnd in ein reines Bild voller Schönheit, Hoheit, Unschuld, Anmut und Gestalt. Du tröste uns. Du übersprenge aller Menschheit Nöte. Du schwebe voran und über uns. Du hilf uns. Uns Armen. Amen.
Da spielt so vieles herein, dass man fast nicht weiß, wo man anfangen sollte. Blut, Wein, Himmelfahrt, Engel, Wanderschaft. Also ein Panoptikum an religiösen, an christlichen, an neutestamentlichen Motiven. Wie könnten wir die ordnen?
Man kann vielleicht sagen, dass diese gesamte De Profundis-Dichtung ja irgendwie eine Art von Existenz- und Weltdeutung sein will. Und schon im Horizont dessen, dass sie irgendwie auf eine Transzendenz bezogen ist. Also diese ja immer wieder mal in der De Profundis-Dichtung vorkommenden Bezüge auf Gott. Also es ist ja, fehlt ja nicht, es ist ja keine rein weltliche Deutung, sondern diese Hinwendung zu Gott kommt ja immer mal wieder vor. Also von daher könnte man vielleicht sagen, wenn man das insgesamt, also alle sechs Teile dieser De Profundis-Dichtung in den Blick nimmt, dass es so ein Gebet unter Aufnahme dieses Psalms ist, ja? Weil es ja auch so immer formuliert ist. Also jeder dieser Teile fängt ja so an. Aus der Tiefe, die mein Schicksal geworden ist, rufe ich zu dir, Herr. Also dieses, das fehlt ja nicht. Ne? Und auch am Ende jetzt klingt das ja eben so, dass er sich wieder, also klingt das ja wieder an, dass er sich wieder an Gott wendet. Und von daher könnte man schon sagen, dass es diese Struktur aufnimmt, ja, die Struktur des Psalmgebetes. Und von daher dieser Hoffnungsaspekt ja nicht völlig fehlt, obwohl das andere stark überwiegt. Das, also das andere eben die sehr drastische Darstellung der Verlorenheit und des Problematischen der Situation, in der er sich befindet. Und dann kommen natürlich Motive dazu, die jetzt über den Psalm hinausgehen, wie zum Beispiel Himmelfahrt, also auch andere, natürlich auch religiöse Begriffe, aus der religiösen Sprache genommene Begriffe, die er damit verbindet, die aber diese religiöse Dimension, die diese gesamte Dichtung ja hat, verstärken auf ihre eigene Weise. Also er nimmt, kann man sagen, biblische oder christliche Begrifflichkeit auf, um so eine Art von Existenz- und Weltdeutung vorzunehmen.
Der Schluss ist auch interessant, Amen.
Ja.
Also er schließt sogar mit dieser Formel, mit dieser Gebetsformel.
Ja, ja, also von daher hat es schon von der literarischen Gattung her den Charakter eines Gebetes, ne, weil auch die Anrufung an Gott ja immer wieder vorkommt. Er wendet sich ja immer wieder an Gott und trägt ihm das alles vor. Das verbindet es natürlich mit dem Psalm, weil die Psalmen ja auch immer Gebete zu Gott sind und war vielleicht auch der Anlass für ihn, das eben in diese Beziehung zu setzen. Also das, was er selber zum Ausdruck bringt, eben in Beziehung zu einer biblischen Gattung, eben der Gattung des biblischen Psalmgebetes zu setzen.
Weil du von Gattung sprachst, das finde ich interessant. Mich erinnert dieser Text manches Mal an eine Predigt. Ich könnte mir vorstellen, dass, oder es ist so predigtähnlich, dieser Text. Das ist eine Deklamation, es hat einen starken verkündenden, anrufenden, aufrufenden, irgendwie doch Predigtcharakter. Und manchmal, gerade auch in der Vorbereitung, hatte ich so bei mir den Gedanken, ich glaube, Becher wollte irgendwann einmal Pfarrer werden. Das ist vielleicht nicht so ganz abseitig, denn er wollte auch Märtyrer werden. Tatsächlich. Also es gibt so frühe Stellungnahmen oder so frühe Selbstaussagen, wo er über seine Zukunft nachdenkt. Er war ein sehr extremer Mensch in jungen Jahren, als junger Heranwachsender, hat auch einen Kleist'schen Selbstmord. Nicht nur versucht, sondern leider ist die Frau, mit der er ihn versucht hat, dabei ums Leben gekommen. Er hat überlebt, schwer verletzt. In dieser Zeit denkt er über seine berufliche Zukunft nach. Und da schreibt er tatsächlich einmal, also es ist alles so langweilig im Leben, man kann nichts Vernünftiges machen, wo wirklich was passiert. Märtyrer gibt es keine mehr, es gibt keine Inquisitionen mehr. Also das schreibt er so halb launisch, halb scherzhaft, halb auch ernst gemeint irgendwie. Und vielleicht hat ihn gerade am Katholizismus der Raum, die Situation, die Liturgie, der Ritus so fasziniert, dass er auch deswegen vielleicht zu so einem abgefahrenen Text kommt.
Ja, das kann natürlich sein. Also von der Gattung her würde ich eher sagen, ist es Gebet. Predigt ist es insofern nicht, weil eine Predigt sich ja nicht direkt an Gott richtet, sondern also in der Predigt redet der Pfarrer oder Priester eben zu der Gemeinde über biblische Inhalte. Das ist natürlich hier nochmal anders, aber er will dessen ungeachtet, was ja damit zum Ausdruck bringen, was andere Leute lesen sollen. Und interessant wäre, inwiefern sich das für ihn mit konkreten Wahrnehmungen der gesellschaftlichen Situation verbindet. Oder ob es mehr so ein Ausdruck seiner eigenen extremen Lebensauffassung ist. Auf jeden Fall ist es ja sehr drastisch, es ist in der Wortwahl, in der Beschreibung der Situation sehr extrem, kann man sagen, so dass also diese Lebenslage sehr stark ausgemalt wird, mit sehr starken Ausdrücken ausgemalt wird. Und das scheint ihn ja fasziniert zu haben, nicht? Also sonst würde man das nicht in dieser Ausführlichkeit beschreiben, wenn man nicht darin irgendwie etwas sehr Starkes, was einem selber sehr wichtig ist, zum Ausdruck bringen kann. Das, denke ich, ist schon ein Charakteristikum dieses Textes. Was genau ihn dazu bewogen hat, also ob das irgendwie Umstände sind, gesellschaftliche Umstände sind, politische Umstände sind oder seine persönliche Lebenshaltung, das kann ich nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall kann man aus der Perspektive, wie dieser Text gemacht ist, sagen, dass es schon markant ist, dass er ganz bewusst diese Form gewählt hat. Diese Form gewählt hat, so einen Psalm, der eben die Notsituation eines Beters beschreibt, in sehr drastischer Weise auszumalen und dabei aber diese Art und Weise des Sich-Hinwendens zu Gott beibehält. Das ist ja das, was diese De Profundis-Dichtung von Becher mit dem biblischen Psalm, der wie gesagt ja ein ziemlich kurzer Psalm ist, verbindet. Also die, sagen wir mal, das Gerüst und die literarische Gattung, würde ich sagen, das sind die verbindenden Aspekte.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es wirklich einen stark persönlichen Aspekt hat. Und das merkt man vor allem dann am Ende mit diesem vielleicht sonst irritierenden Passus über dieses Mädchen. Mhm. Toni, du hattest ja gerade nochmal die Geschichte mit dem Suizidversuch von 1910 kurz angerissen. Und ich meine, es ist immer so eine Frage, deutet man das biografistisch? Aber so klingt es eigentlich, das Mädchen, das vorangegangen ist und das uns dann erlösen soll. Und wenn man das jetzt so liest, als die Frau, die er da selber erschossen hat, die ist jetzt vorangegangen, also dann ist es einerseits problematisch, aber gleichzeitig dann irgendwie auch so vielleicht ein Umgang mit eigenen Schuldgefühlen, ne, dass das dann eben auf die wird dann so im Prinzip zu einer Heiligen erhoben, die schon vorangegangen ist und die dann die anderen, die noch leben, wir Armen, heißt es ja im Text, erlösen soll.
Ja, das kann natürlich durchaus sein. Das würde dann natürlich über den Psalm hinausgehen. Aber wenn man eben so eine biografische Deutung da einbringt, dann kann das natürlich sein, nicht, dass er das auch als so eine Art von Interpretation seiner eigenen Situation und dieses sehr einschneidenden Erlebnisses aufgefasst hat und das da auf diese Art und Weise verarbeitet. Das würde ich durchaus für möglich halten. Und natürlich, diese Anspielung an dieses Mädchen, die könnte durchaus in diese Richtung weisen.
De Profundis endet oder wirkt oder bleibt hoffnungslos. Wir machen einen Schwenk auf einen anderen Text, auf eine spätere Zeit, der eigentlich das Gegenteil, auf das Gegenteil abzielt, auf Hoffnung, auf Erlösung, auf Rettung, und zwar das Gedicht Lenin, das, wie ich immer glaube, Lenin mit Jesus gleichsetzt, mit dem Erlöser, mit dem Retter. Aber wir hören es uns an und dann können wir darüber sprechen.
Lenin. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die Blitze waren. Sie kamen auf Schienen und Flüssen daher durch alle Länder gefahren. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die wurden Brot, und Lenins Worte wurden Armeen gegen die Hungersnot. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die wurden Maschinen, wurden Traktoren, wurden Häuser, Bohrtürme und Minen, wurden Elektrizität, Hämmern in den Betrieben, Stehen, unauslöschbare Schrift, in allen Herzen geschrieben.
Jesus der Wachrüttler, Jesus der Wunder wirkt, kann man das hier sehen?
Also ich wäre da unsicher, muss ich sagen. Das ist ja so eine Glorifizierung von Lenin, die ich sehr befremdlich finde, weil ich finde, dass Lenin komplett überschätzt in dem, was er tatsächlich bewirkt hat. Und wird eben hier in dieser dann schon sehr stark dem Sozialismus, diesem sogenannten real existierenden Sozialismus zugeneigten Zeit Bechers eben als eine, also kommt daher als eine, sagen wir mal, Glorifizierung von Lenin, die natürlich eine religiöse Dimension hat in dieser Art und Weise, wie hier jemand als ein weltlicher Erlöser dargestellt wird, der dadurch, was er ausgelöst hat, eben die Welt zum Besseren verändert hat oder zumindest die Anstöße dafür gegeben hat. Das soll ja offenbar dieses Gedicht sagen. Insofern denke ich, wie vieles andere, was diese sozialistischen Staaten aufgenommen haben, natürlich implizit eine religiöse Dimension hat. Ob es hier bewusst von Becher so ist, dass er so eine Beziehung herstellen wollte, weiß ich nicht. Also da wäre ich unsicher. Es kommt in dem Gedicht ja wenig oder eigentlich gar nicht, kann man sagen, explizit zum Ausdruck. Es kommt ja kein expliziter Bezug vor auf irgendein biblisches Motiv oder so.
Die Wunder, die Worte, die hier quasi, das Wort wird zu etwas, aber ich musste da unmittelbar an das Brotwunder von Jesus denken, die Speisung der Tausend, solche
Motive. Ja, aber ich glaube, hier in dem Gedicht bezieht es sich doch eher darauf, dass die Not gewendet wird. Also, dass eben die proletarischen Massen nunmehr durch das, was von Lenin ausgegangen ist, in eine bessere Lebenssituation kommen. Denn das wird ja dann fortgesetzt durch, wurden Maschinen, wurden Traktoren und so weiter. Also sozusagen die Industrialisierung, wenn man so will. Ja. Und da würde ich eher sagen, dass die Worte Brot wurden, scheint mir eher in die Richtung zu gehen, dass sie eben etwas Positives für die Menschen bewirkt haben, für die Lenin sich eingesetzt hat. Natürlich könnte man sagen, dass das irgendwie einen Bezug herstellt zu Jesus, wobei da ja nicht aus Worten Brot werden, sondern da ist es eben diese Brotvermehrung, also dass eben aus dem wenigen Brot dann eben so viel wird, dass die vielen Menschen satt werden. Es sei denn, man sieht hier einen Bezug auf die Abendmahlsinterpretation, wo das Brot als der Leib Jesu gedeutet wird, der dann den Menschen zugutekommt, aber das geht vielleicht ein bisschen weit. Also ich würde eher denken, dass das hier so eine profane oder säkulare oder wie man das nennen will, Darstellung einer Retterfigur ist, die implizite Bezüge zu religiösen Erlöserfiguren hat, aber keine direkten, keine unmittelbaren.
Ich glaube auch, also das ist das Erlösermotiv, das haben wir natürlich auch in Stalin-Texten oder in den Texten über Ulbricht, wo er ähnliche Dinge macht, und dann ist natürlich irgendwie so das christliche Erlösermotiv, das ist, steht so Pate, weil es einfach das die Referenz ist, ne, die man benutzen kann oder die bekannt ist, die er dann überträgt. Das heißt, was Becher dann ja macht, wir sind jetzt späte 40er Jahre, ist also nicht mehr direkt religiöse Dichtungen, religiöse Motive einzusetzen, sondern aber das irgendwie zu übertragen auf etwas Weltliches, auf weltliche Erlöserfiguren.
Ja, natürlich. Ich meine, das ist das, was dann passiert, wenn man die religiöse Dimension abschaffen will. Die verschwindet ja dadurch nicht, sondern sie wandert irgendwie auf andere Weise in gesellschaftliche Deutungen oder in die Deutung gesellschaftlicher Vorgänge und Visionen, Utopien und so weiter ein. Das kann man natürlich bei dem von Marx angeschobenen und dann eben auf seine Weise von Engels und dann eben nochmal auf ganz andere Weise von Lenin weitergeführten, kann man das ja auch sehen. Also natürlich haben sie alle nichts mit Religion direkt am Hut gehabt und waren der Meinung, dass Religion eben irgendwie abstirbt oder so. Das passiert natürlich nicht. Und was bei solchen Gesellschaftsentwürfen tatsächlich dann geschieht, ist, dass religiöse Metaphorik, religiöse Dimensionen des Denkens und Erlebens auf andere Weise präsent sind. Und das würde ich denken, ist passiert hier genau, ja, das kann man genau sehen, ja, in dem Moment, wo man das, was heilvoll und gut ist für den Menschen, nicht mehr in einem Bezug auf etwas sieht, was außerhalb seiner ist, sondern in der Umsetzung gesellschaftlicher Prozesse erblickt, da wird die Religion, da wird das Religiöse insgesamt ein Teil dessen, was man eben meint, was Menschen alles machen können. Das halte ich für gefährlich, aber das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber auf jeden Fall denke ich, ist das, was hier auch passiert. So bei dieser Art und Weise, so eine Figur wie Lenin eben zu glorifizieren, da sind eben religiöse Motive, religiöse Sprache auf diese Art und Weise präsent, dass sie eben auf so eine Person dann projiziert werden.
Ja, das ist jetzt also die nicht-religiöse Religion, wenn man so möchte. Etwas stärker, glaube ich, wieder in das religiöse Motiv gehen dann die Schriften aus den 50er Jahren. Da hat Becher ja ein Buch geschrieben, das heißt Poetische Konfession. Und daraus haben wir auch noch ein paar Ausschnitte mitgebracht, wo wir uns mal das anschauen wollen, wie er da mit dem Motiv umgeht.
Poetische Konfession. Eine poetische Konfession, eine Confessio Poetica und nicht eine Lehre der Dichtkunst, keine Ars Poetica, ist es, die ich als eine Fortsetzung der Verteidigung der Poesie vorlege. Wenn auch zu hoffen ist, dass man aus dieser poetischen Konfession einiges zu lernen vermag und dass sie anregend wirken kann, sei sie doch, noch einmal betont, kein Lehrbuch und keine Einführung in das Wesen der Dichtung. Die poetische Konfession ist, ähnlich wie die Verteidigung der Poesie, aus der schöpferischen Praxis, aus der Notwendigkeit der Selbstverständigung heraus entstanden. Die poetische Konfession enthält mehrere Folgen, und wenn ich mich dazu entschlossen habe, schon die erste Folge zu veröffentlichen, so geschah das aus einem wohlüberlegten Grunde, der, wie ich überzeugt bin, auch die Zustimmung der Kritik und der Leser finden wird. Dieser Grund besteht darin, dass ich in der zweiten Folge schon alle kritischen Einwände, Anregungen, Fragen, welche die erste Folge hervorgerufen hat, mit berücksichtigen und so zu dem besten Teil meiner Leser in eine nähere Bindung, sozusagen in ein Mitarbeiterverhältnis, treten möchte. Diese Methode soll auch in allen künftigen Folgen der poetischen Konfession angewandt werden, wobei der Charakter der poetischen Konfession als eines Selbstgesprächs alsdann immer mehr den Charakter eines öffentlichen Gesprächs annimmt, bis aus diesem Miteinander und Zueinander sprechen sich eine höhere Form der Selbstverständigung ergibt. 243. Von der Überzeugung. Ein Dichter muss von der Sache, seiner poetischen, überzeugt sein und er muss überzeugt sein von der Sache, die er gestaltet. Aber es gibt verschiedene Stufen der Überzeugung und davon soll hier die Rede sein. Man ist oft von einer Sache nur halb überzeugt. Für und wider halten sich die Waage und am Ende überwiegt das eine oder das andere. Man kann verstandesmäßig dafür sein, aber im Gefühl sträubt sich alles dagegen oder auch umgekehrt. Man kann von einer Sache auch schon überzeugt sein, ohne es selber zu wissen, oder man hat einer Sache, von der man einmal überzeugt war, innerlich schon abgeschworen, ohne dass man darüber selber genau Bescheid weiß. Und manchmal bricht auch plötzlich eine Überzeugung durch, hat sich in uns der Prozess des Überzeugtwerdens ohne unsere Kontrolle vorbereitet. Das Für und Wider durchdenkend und immer wieder von Neuem erwägend, was dafür und dagegen spricht, gelangt man an einen Punkt, wo man entweder voll und ganz von einer Sache überzeugt ist oder ihr mehr oder weniger dient, wenn auch oft in der Form des Unschlüssigen und ewig Schwankenden. Ist man voll und ganz von einer Sache überzeugt, so ist die Sache zur eigenen geworden. Man ist tief durchdrungen von ihr, man ist eins mit ihr, was aber keineswegs bedeutet, dass dieses Einssein nicht auch Konflikte in sich birgt und dass man nicht immer wieder von Neuem überlegen müsste, wie man der Sache noch besser dient, sich selber noch organischer mit ihr in Übereinstimmung bringt, mit ihr noch tiefer, allumfassender eins wird. So eins mit der Sache, welche der Dichter gestaltet, und eins mit seiner poetischen Sache, spielt für ihn selbstredend die Frage keine Rolle, für wen er schreibt und wozu. Er gestaltet die Sache, was gleichbedeutend ist mit »er gestaltet sich selbst«. Er gestaltet sich selbst, was gleichbedeutend ist mit »er gestaltet die Sache«. Sein Interesse und das Interesse der Sache sind identisch. Unzertrennlich ist er mit der Sache verbunden. Diese Subjekt-Objekt-Identität entwickelt eine Überzeugungskraft, die es dem Subjekt-Objekt erlaubt, sich immer freier im Stoff zu bewegen und die aufleuchtet und erleuchtend wirkt, wenn sie mit einem ihr widerstrebenden Element in Berührung gerät. Menschen, auf diese Weise eins mit ihrer Sache, sind keine Eiferer mehr, haben nichts Doktrinäres mehr an sich, sie benötigen keine künstlichen Anstrengungen, keinen Krampf, um sich an der Sache festzuhalten, die sie vertreten, denn die Sache ist in ihnen, sie selber sind die Sache. Auch in der Bewusstlosigkeit, im Traum, ja auch im Tod. Diese ihre Sache äußert sich in einer freimütigen und natürlichen Weise in allem und jedem, was sie unternehmen. Das wäre das höchste Plateau der Überzeugung, das wir zu erreichen vermögen. Aber auch auf diesem höchsten Plateau finden Schlachten statt, in uns selber, mit Gleichgesinnten und mit den Gegnern unserer Sache, damit solche Auseinandersetzungen die Sache selber und uns mit ihr als Sieger umso strahlender hervortreten lassen.
Wahrscheinlich kommen hier auf mehreren Ebenen religiöse Bezüge zum Tragen. Einmal die Anspielung auf die Confessiones von Augustinus, dann das Bekenntnis an sich und aus literarischer Sicht natürlich immer das große Fragezeichen, was ist denn eine poetische Konfession, ein literarisches Bekenntnis? Er schreibt ja selbst, das ist keine poetische Lehre, also in dem Sinne eine Poetik, was es aber letztendlich doch ist. Literarisches Bekenntnis, poetische Konfession, Konfession im religiösen Sinn, wie lässt sich das in Beziehung setzen?
Also mir scheint das so zu sein, dass er hier zum Ausdruck bringen will, dass in der Poesie der Dichter eben zu demjenigen gelangen kann, was über rationale, abwägende, differenzierende Dinge hinausgeht, etwas, womit er sich vollständig identifizieren kann. Und dieses Genre, diese Gattung der Konfession bedeutet ja im Grunde seit Augustinus, dass man sich selber so versteht, dass man seine eigene Existenz im Gegenüber zu Gott natürlich bei Augustinus beschreiben kann und sich eben in Bezug auf Gott selber versteht, also sein Selbstverständnis in dieser Art und Weise entwickelt. Das könnte hier bei Becher eben im Blick auf die Poesie so gemeint sein. Das scheint mir so zu sein, denn der Titel ist natürlich auffällig, dass er das eben Konfession nennt. Und das heißt ja im Grunde, dass er damit etwas zum Ausdruck bringen will, was für ihn sehr entscheidend ist, für seine Selbstwahrnehmung, für dasjenige, wie er sich selber in seiner Tätigkeit, in seinem Denken und Fühlen versteht, sehr grundlegend ist. Und dass er das eben mit poetisch verbindet, also bezieht sich ja nicht so sehr auf den Charakter dessen, wie er schreibt, sondern mehr darauf, dass er das eben mit der Poesie, also eben mit der Dichtung inhaltlich füllen will. Also so scheint es mir zu sein, dass er sagen will, dass dadurch, dass man poetisch dichtet, also dass man sich mit Poesie eben beschäftigt, dass man auf diese Art und Weise ganz zu sich selbst gelangen kann. Wenn ich das richtig verstehe, scheint es mir so in diese Richtung zu gehen. Und das wäre auch die Verbindung eben zu Confessiones, die man eben seit Augustinus auch in anderer Art und Weise eben literarisch niedergelegt findet.
Ja, das ist ein ganz anderer Ton, ne, als wir das jetzt in De Profundis hatten. Ist ja auch logisch. Ich meine, da liegen irgendwie 40 Jahre dazwischen, zwischen diesen beiden Texten. Und trotzdem nutzt er natürlich wieder eine eigentlich aus dem Religiösen stammende Folie, ne, um irgendwie Selbstreflexion zu betreiben, um sich selbst zu positionieren und das, was ihn beschäftigt, irgendwie zum Ausdruck zu bringen.
Ja, das ist in der Tat interessant, dass er diese Sprachformen wählt und die scheinen sich für ihn ja angeboten zu haben. Also das scheint ja etwas zu sein, worin er sich ausdrücken konnte und was er auch als eine angemessene Form literarischen Schaffens betrachtet hat. So diese Art von ja, literarischem Genus eben zu wählen, um etwas zum Ausdruck zu bringen. Das kann darauf hinweisen, dass ihm solche Sprachformen nahegelegen haben, dass er mit denen vertraut war, dass er sie als geeignet empfunden hat, um auch seine eigenen Dinge, seine eigenen Gedanken, Wahrnehmungen, Deutungen zum Ausdruck zu bringen. Auch wenn das eben, wie gesagt, das hatten wir ja bei De Profundis auch, dann natürlich in andere Richtungen gehen kann und deutlich darüber hinausgehen kann, was jetzt in einem religiösen Text selber angelegt ist. Aber schon da ist es ja auch so, dass diese Art und Weise eben des Psalms, Gott anzurufen, die kann man ja wiedererkennen in der De Profundis-Dichtung. Und so könnte man sagen, ist es hier mit dieser poetischen Konfession in gewisser Weise auch so, also es ist analog dazu, dass man eben wiedererkennen kann, dass er hier etwas sagen möchte, was sein eigenes Schaffen sehr substanziell charakterisiert. So würde ich es am ehesten interpretieren.
Wir haben noch mehr von den Konfessionen. Hören wir den nächsten Teil auch.
268. Denn ich habe dich so sehr geliebt, dass ich jeden Wunsch dir von den Augen abzulesen vermochte und dass ich keine Ruhe fand, bis ich ihn dir erfüllt hatte. Es war eine Liebe auf den ersten Blick. Was ich mir auch aufbürdete, deinetwegen war nie eine Last, die mich niederdrückte, denn ich trug sie dir zuliebe und Mühsal war Liebesmühe, so sehr habe ich dich geliebt. Der stürmischen Jugendliebe folgte die leidenschaftliche Liebe des Mannes und im Abendglühen des Alters erglühte wieder die Liebe zu dir, wie zum ersten Mal. Du hast es mir nicht leicht gemacht. Du hast dich nicht mit dem schwärmenden Jüngling zufrieden gegeben, sondern seiner Neigung viele Prüfungen auferlegt und ihm erst dann Gehör geschenkt, als es sich zeigte, dass seine Liebe ernsthaft und von Dauer war. Deinetwegen habe ich manches auf mich genommen, was andere missverstanden haben, die nicht begreifen konnten, dass es deinetwegen dir zuliebe geschah. So habe ich dich von Zeit zu Zeit immer wieder verlassen und bin ausgezogen, um deine Feinde aufzuspüren und mich ihnen zum Kampf zu stellen, weit, weit draußen, wo du noch nicht unmittelbar, du meine Liebe, du meine Heimat, bedroht warst. So sehr habe ich dich geliebt. So sehr habe ich dich geliebt, dass ich auch das, was mir aus tiefster Seele zuwider war, nicht ausschlug und mancherlei unternahm, was nicht nur die Hände beschmutzte, sondern worunter auch die Seele Schaden litt und dadurch auch meine Liebe zu dir. So sehr habe ich dich geliebt. Ich war nur ganz da für dich, und gerade auch dort, und dann war ich untrennbar dir nah und war wie nie so eins mit dir, wo es schien, ich hätte mich abgelöst von dir oder wäre dir gar abtrünnig geworden. Wenn ich jetzt als ein gealterter Mann vor dir stehe, ist es mir, als könne ich deinem prüfenden Blick standhalten, der auf mich gerichtet ist, um die Kraft meiner Liebe zu dir zu ermessen. Nichts anderes hat den Lauf meines Lebens bestimmt als meine Liebe zu dir. Du warst das Du, vor dem ich in Andacht verharrte, das aber zugleich auch so tief mit mir verwachsen war, dass ich mit mir selbst sprach, wenn ich es anredete. Du, meine einzige Geliebte, du, meine tiefste Heimat, du, meine heilige Leidenschaft, du, mein Heiligtum, du, mein über alles. Denn ich habe dich so sehr geliebt. Poesie.
Da wird die Konfession plötzlich zu einem Liebesbekenntnis, zu einer Liebeserklärung an die Poesie.
Ja, also hier in diesem Stück kommt der konfessorische Charakter stärker zum Ausdruck als in dem vorigen, weil er hier ja sehr deutlich sich eben an jemanden wendet, wie das eben bei den Konfessionen. Man könnte das als ein Liebesgedicht auffassen, man könnte es auch als eine Anrede an Gott auffassen, bis man eben an den Schluss kommt, dass es sich eben um die Poesie handelt, die hier angesprochen wird. Und das macht diesen Charakter einer Confessio, also eines Bekenntnisses am deutlichsten eigentlich, nicht? So ist es bei Augustinus ja auch, dass er eben da auch davon redet, eben wie er umgetrieben wurde und bis sein Herz eben Ruhe fand in Gott und diese Hinwendung zu Gott eben dasjenige ist, was ihn im tiefsten bestimmt und so. Das ist ja so im Charakter her vergleichbar. Es gibt natürlich auch viele Unterschiede, aber es ist schon auf gewisse Weise auch vergleichbar. Und hier in diesem Stück wird das sehr deutlich, dass er eben in dieser Art und Weise etwas über die Poesie, also über eine bestimmte Art und Weise, sich eben auszudrücken und damit auch, das ist ja in dem vorangegangenen Stück deutlich geworden, damit auch sich selbst in gewisser Weise zu verstehen, nicht? Also Subjekt-Objekt-Spaltung zu überwinden und man wird eins mit der Sache und so. Das geht ja so in diese Richtung, dass es einen selber eben völlig ergreift. Und das will er hier ja zum Ausdruck bringen, dass das eben in der Poesie, also im Grunde in der Dichtung, in der poetischen Dichtung geschieht.
Es bewegt sich fast wieder ein bisschen zurück oder schließt an oder knüpft an die Mariengedichte. Die Anrufung, die Liebeserklärung, die Faszination für etwas, die nur hier, es wird das sehr spät klar, dass Poesie die Angesprochene ist.
Ja, und der Unterschied ist natürlich, dass bei Maria es eben eine Figur ist, an die er sich wendet. Im Grunde bei Poesie ist es ja etwas, was er selber tut. Ja, also was der Mensch dann eben, wenn er poetisch dichtet, wenn er sich poetisch ausdrückt, eben selber tut. Insofern ist es kein externer Bezug, könnte man sagen, wie wenn man sich an Gott oder an Maria wendet, dann ist es eben eine Person, an die man sich wendet, wogegen es hier ja darum geht, dass man mit der Poesie eben ein Mittel zur Hand hat, mit dem man selber umgeht.
Das finde ich eben auch spannend an der Stelle, weil die Poesie, du hast es ja gesagt, es wird ein Liebesbekenntnis, dann tritt die Poesie anstelle Gottes oder anstelle Marias, dessen, was, also das, was angebetet wird. Gleichzeitig ist aber die Poesie dann wieder mit dem Ich identisch, das sagt er ja auch, also bete ich mich letzten Endes selber an, was ein bisschen kurios ist, wenn man das mal logisch denkt.
Welcher traut man alles zu?
Ja, genau. Also das ist wirklich irgendwie ganz spannend, dass dann eben die poetische Konfession, die man ja am Anfang geneigt ist, so zu verstehen, ja, was meint er denn, was sind seine Glaubensbekenntnisse in Bezug auf Poesie. Jetzt auf einmal ist die Poesie eigentlich der Glaubensinhalt, also ein Bekenntnis zur Poesie.
Ja, ja. Also ich denke, deswegen heißt das Ganze auch Konfession. Es ist eben eine Form von Selbstreflexion. Das ist ja bei Augustinus auch so. Das ist in dieser Gattung ja auch angelegt, dass man dabei über sich selbst reflektiert und sein Verhältnis eben zu Gott bei Augustinus oder hier eben zu der poetischen Dichtung. Also das, denke ich, ist der Grund, warum das eben Konfession heißt, womit er ja offensichtlich eine bestimmte Art von literarischer Gattung aufgreifen will, ganz bewusst. Und hier das eben nichts Externes, nichts außerhalb seiner ist, sondern eben die, obwohl es fast so klingt, ne? Man könnte fast denken, die Poesie ist etwas, was außerhalb seiner ist, aber andererseits auch wieder nicht, denn er will ja auch damit dann eben eins werden und sich selber eben in dieser Poesie wiederfinden.
Sie erlegt ihm ja auch Prüfungen auf. Das klingt eben auch so, als wäre das was Externes.
Ja,
ne?
Ja. Das stimmt. Diesen Charakter hat es schon auch, dass die Poesie auch ja eben angesprochen wird, aber natürlich nicht den Status hat wie eine religiöse Bezugsperson, wie Gott oder Maria.
Gut, aber wenn man an die Musen denken würde, in der griechischen Literatur oder
die
Anrufungen, dann sind sie eigentlich gottähnlich oder Göttinnen, die angebetet werden, die angerufen werden.
Ja, natürlich. Wenn man das in dieser Kategorie verstehen will, dann ist es schon so. Ja. Ich meine, vom literarischen Charakter her kann man das insbesondere bei diesem letzten Stück her schon so auffassen, denn da redet er ja die Poesie an, in der Weise. Ich würde eben nur sagen, es ist ja letztlich etwas, was dann mit ihm selber und mit dem, was er tut, eigentlich zu tun hat. Denn darum geht es ja dann. Also Poesie ist ja nur in der Form dann existent, dass man selber irgendwie poetisch dichtet. Insofern ist es natürlich schon unterschieden, aber man kann durchaus auch von diesem Text her sagen, dass es etwas Personifiziertes ist. Also hier in diesem Stück, in dem letzten Stück, ist es ja eine Person, also wird jedenfalls zumindest wie eine Person angeredet, kann man sagen.
Ja, und ich glaube, es ist schon auch noch eine Parallele, weil man ja auch den Glauben an Gott, den kann man ja auch zur Seite lassen, ne? Also das kann man auch verzichten, genauso wie man aufs Dichten verzichten kann und sich dann dafür zu bekennen, das hat natürlich auch nochmal, der Glaube muss ja auch gelebt werden.
Ja, natürlich.
Also möglicherweise ist das auch noch eine Parallele, die man ziehen kann.
Ja, auf jeden Fall scheint es hier eben so zu sein, dass er in der Poesie etwas sieht, was für das Selbstverständnis des Menschen oder jedenfalls von ihm selber und die Reflexion darüber, wer er ist und wie er sich zur Welt in Beziehung setzt, sehr wichtig ist. Also das scheint ja etwas zu sein, wo er sich selber in seinem Wesen, in seiner Existenz am besten wiederfindet und sich selber auch am besten darstellen und äußern kann.
Und das ist eben interessant, erstens vor dem Hintergrund, dass wir hier in der frühen DDR sind, das heißt in einer Zeit, wo im Prinzip ja staatlich feste Vorgaben gemacht und entwickelt werden, wie Dichtung auszusehen hat, und dann dieser sehr individuelle Weg zu sagen, ja, ich bekenne mich dazu, es ist keine Lehre, es ist keine Vorgabe, sondern es ist ein Bekenntnis, und gleichzeitig ist das ja 54, das heißt, das ist die Zeit, wo er gerade Kulturminister wird oder ist, je nachdem, was jetzt zeitlich genau verortet ist im Jahr. Das heißt, das ist eigentlich so der Höhepunkt seiner politischen Karriere, und dann halt so ein Bekenntnis zur Poesie, das ist natürlich auch ein Statement zu sagen, nicht die Politik ist das Bekenntnis, sondern die Poesie.
Ja, also das ist in der Tat bemerkenswert und stimmt eigentlich mit dem, was man sich dann in diesen sozialistischen Ländern so vorgestellt hat unter Kunst schaffen oder Kultur schaffen, ja, nicht unbedingt überein, denn das klingt ja in der Tat sehr individuell. Also Poesie ist ja etwas sehr Individuelles, eine sehr individuelle Form von literarischem Schaffen. Und das stimmt mit dem, was sich so in den sozialistischen Ländern unter Kultur und Literatur vorgestellt wurde, weniger überein. Also da würde ich sagen, zeigt er vielleicht auch, dass er eben diesen Hintergrund hat, dieses Erbe mitbringt, eben aus einer Zeit, in der er in bestimmter Art und Weise geprägt worden ist. Und da gehört die religiöse Prägung offensichtlich dazu. Ich denke, das kann man an vielen Beispielen sehen, auch wenn er sie in eigener Art und Weise dann adaptiert. Aber auf jeden Fall gehört sie schon zu seinem Repertoire. Also das, denke ich, das kann man schon sagen. Das kann man ja an vielen Beispielen sehen.
Wir haben sehr viele spannende Aspekte besichtigt, gefunden, unterschiedliche Texte aus unterschiedlichen Zeiten in die Hand genommen. Als Frage an dich als Theologe, denkst du, wir sind auf einem Irrweg, wenn wir glauben, es lohnt, bei Becher religiöse Dimensionen auszuloten, zu untersuchen, da tiefer zu bohren?
Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Also ich glaube überhaupt nicht, dass das ein Irrweg ist. Ich glaube, dass man an verschiedenen Stellen sehen kann, dass er entweder explizit oder implizit religiöse Motive, literarische Gattungen und auch religiöse Sprache aufgegriffen hat, und zwar christlich-religiöse Sprache. Also das ist ja auch nochmal zu nennen. Also er ist ja da von einem christlichen Kontext geprägt. Und das ist eben in der früheren Zeit explizit, wie eben in den Mariendichtungen, und wird dann in späterer Zeit eher so aufgenommen in seine Welt- und Gesellschaftsdeutung und kommt dann auf implizite Weise vor. Aber dass er von solchen religiösen Vorstellungen, von religiöser Sprache, eben wie gesagt, bis hinein auch in Gattungen, die er verwendet, beeinflusst und geprägt ist, das scheint mir sehr evident zu sein. Also das, denke ich, kann man zeigen. Und deswegen halte ich das für eine ausgesprochen interessante Fragestellung. Ich halte es auch deshalb für eine interessante Fragestellung, weil man daran sehen kann, dass solche Gesellschaftssysteme oder eine Art Gesellschaft zu denken, die im Grunde dann davon ausgeht, dass die Religion nicht notwendig ist oder dass die Religion abstirbt oder so. Also dass dem Becher sich dann in seiner DDR-Zeit ja zugewendet hat, insofern im Irrtum ist, als das nicht passiert. Also religiöse Sprache und religiöses Denken verschwindet nicht, sondern es wird dann in anderer Art und Weise in gesellschaftliche Paradigmen und auch in Ausdrucksformen integriert. Das kann man wahrscheinlich bei Becher auch zeigen. Insofern halte ich es für eine sehr interessante Zugangsweise.
Und es zeigt einfach Becher auch nochmal von der Seite, wie er wirklich fast gar nicht bekannt ist. Ich meine, Becher ist eh nicht mehr so bekannt, aber ne, wenn man an Becher denkt, würde man nicht an religiöse Aspekte denken. Ja. Und die sind aber sehr, sehr präsent, wie man jetzt, glaube ich, an unseren Beispielen gesehen hat. Und das kommt auch in anderen Texten immer mal so nebenbei vor, wo man das Gefühl hat, hier ist wieder irgendein Anklang an irgendeine Bibelstelle oder sowas.
Ja, ja, sicher. Das würde ich auch sagen. Also das ist nicht so präsent, dass er auch in dieser Art und Weise geprägt war. Und gerade deshalb lohnt es sich, das auch zu zeigen, weil es ein schönes Beispiel dafür ist, wie eben so religiöse Sprache, religiöse Vorstellungen, eine religiöse Art und Weise zu denken und sich auszudrücken, auch unterschwellig da sein kann, auch wenn sie nicht eben an der Oberfläche liegt. Dann ist sie trotzdem in bestimmter Art und Weise präsent. Und wie gesagt, das kann man an Texten bei Becher, meines Erachtens an etlichen Stellen zeigen.
Ja, dann haben wir, glaube ich, jetzt einen sehr schönen Deep Dive in Bechers religiöse Fundierung gemacht, der noch ausbaufähig ist, aber ich glaube doch ein sehr wichtiger Input heute. Wir bedanken uns bei Jens Schröter für die Bereitschaft, im Podcast da zu sein und uns mit seinem Wissen zu bereichern.
Sehr gerne, war mir eine Freude.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Wieder anders mit Christine Eichhorn und
Toni Bernhard.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Das war Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhard.